Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der M-Art Vision Podcast-Serie Diese Hände bewegen. Viel Vergnügen! Hallo zusammen zu einer weiteren Folge Diese Hände bewegen. Und ich darf heute zu Gast sein bei Professor Dr. Jochen Hörisch und wir sitzen hier im Mannheimer Schloss an der Universität und Herr Hörisch hat studiert Germanistik, Philosophie und Geschichte und ist auch Privatdozent und Professor und war an Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und jetzt hier und wenn man über Wikipedia auf ihn kommt, steht da immer wieder zu lesen, Kultur-, Literatur- und Medienwissenschaftler. Herr Hörisch, vielen Dank, dass ich da sein darf, dass Sie sich die Zeit nehmen und ich freue mich auf unser kommendes Gespräch jetzt.
Willkommen, ich freue mich auch drauf.
Herr Hörisch, wir haben gerade versucht, uns zu begrüßen und dann kam die Linke von Herzen. Stimmt es?
Ich habe, glaube ich, versucht, Ihnen mit meiner nicht sehr starken Rechten einen kleinen Schlag gegen Ihre Faust zu geben. Warum? Weil wir ja in Corona-Zeiten, in hoffentlich endenden Corona-Zeiten, unser Gespräch führen. Und wir merken ja, wie stark wir einfach die Arbeit unserer Hände automatisiert haben. Ich muss jedes Mal, wenn ich einen Menschen, der mir so freundlich entgegenkommt, wie Sie begrüßen will, mich richtig kontrollieren, mich richtig domestizieren, dass ich eben nicht die Hand ausstrecke zum Handschlag. Das macht deutlich, wie wichtig schon die ersten Formen der Kontaktherstellung von Menschen eben über Hände laufen. Wir machen das jetzt nicht mehr und haben, glaube ich, fast alle dieselbe Intuition. Das ist irritierend. Irgendwas läuft da nicht richtig, wenn wir anfangen, uns imaginär zu boxen, statt uns die Hand zu reichen.
Ja, vor allem mir fällt dann immer auf, dass einem dieses erste Gefühl fehlt für jemanden, der einem gegenüber ist. Also da ist Transport, wird ja Wärme transportiert, Sensorik, auch dann, da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, auch natürlich viel mehr über den Blick, über den direkten Kontakt oder weicht mir jemand aus, wie gibt er mir die Hand und gezielt mit aufrechter Brust, da gehen so viele Informationen in einem Schlag über. Aber nochmal, kommt die Linke vom Herzen?
Die Linke kommt vom Herzen, aber das ist deshalb ja bemerkenswert, weil die Linke eigentlich sehr stark diskriminiert ist. Man sagt, das ist ein linker Typ. Damit meint man gar nicht so sehr das Politische, sondern man meint eben, das ist eigentlich ganz vertrauenswürdiger Typus. Nicht? Und das Linke ist eigentlich in der Regel das Falsche. Aber umso auffallender ist es eben in der Tat, dass die Linke und das Herz assoziiert sind. Das Herz sitzt aber nicht auf dem linken Fleck, sondern es sitzt auf dem rechten Fleck.
Hoffentlich, ja. Was mir in Ihren Interviews aufgefallen ist, dass man meinen könnte, Sie hätten das Gefühl, Sie haben zu wenig Zeit, weil Sie sehr konzentriert, sehr schnell sprechen. Und stimmt der Eindruck oder ist es nur einfach Ihre Art?
Sie sind nicht der Erste, der das sagt. Und ich kann sofort jetzt ganz, ganz schnell sprechen. Meine vulgärpsychologische Erklärung ist, dass ich armer Mensch der älteste von drei Brüdern bin. Meine Mutter hat 4 Jahre gebraucht, um 3 Knaben in die Welt zu setzen. Und damit ich als Älteste das Ohr meiner Mutter erreichen konnte, wenn die Jüngeren geschrien haben, musste ich eben lernen, sehr schnell unterzubringen, was ich in das Ohr meiner Mutter reinträufeln wollte.
Ja, und was noch auffällt, wenn man Ihre Interviews anschaut auf YouTube oder im Fernsehen, wenn Sie singen, dass Sie, der ein Buch über die Hände und dazu die entsprechende Kulturgeschichte geschrieben hat, eigentlich gar nicht mit Ihren Händen reden.
Ja, also ich bin, glaube ich, keiner, der da ein Klischee erfüllt, dass man sagt, er redet mit Händen und Füßen. Aber ganz bewegungslos halten kann und will ich sie eigentlich nicht. Aber letztlich haben Sie recht, ich will natürlich, dass man mir zuhört. Das Seltsame beim Hören ist ja, dass wir das Ohr nicht verschließen können. Das Auge können Sie verschließen. Sie können also nicht sehen, wenn Sie nicht sehen wollen, was ich mit den Händen anstelle. Sie müssen sich aber sehr künstlich die Ohren zuhalten mit Ihren Händen, damit nicht das Ohr als dasjenige Körperorgan, das immer offen ist, mir die Möglichkeit gibt, in Sie einzuwirken, auf Sie einzuwirken.
Ja, also über die Sprache. Und nochmal zurück zu Ihrer Geschwindigkeit. Weil Sie haben ja nach dem Studium, so wie das stimmt, was zu lesen ist, sich kaum Zeit gelassen und sofort geheiratet. Und hat es auch mit dieser Erziehung zu tun, dass Sie sich schnell entscheiden mussten, wenn Sie irgendwas wollten, um vorne dran zu sein?
Lieber Herr Smieter, die Frage ist sehr indiskret, aber ich will trotzdem nicht aus, weil ich die erste Frage, als wir, meine liebe Frau und ich, kund und zu wissen gaben, dass wir heiraten wollen, war, müsst ihr heiraten? Das war ja damals noch der übliche Ausdruck dafür. Also ist sie schwanger? Ja. Nicht? Nein, das war nicht so. Es war eine freiwillige Hochzeit. Bisschen frevelhaft, weil ich Jahrgang 51 bin, also noch entfernt die 68er-Zeit mitgekriegt habe. Wer zweimal mit derselben Pent gehört
schon zum Establishment,
was dergleichen Sprüche mehr waren. Und ich hatte relativ früh mir eine Maxime bereitgelegt, dass man nicht immer, aber doch sehr häufig gut beraten ist, wenn man etwas antizyklisch tut. Also heiraten ist absolut unten durch gewesen, als wir 1975 geheiratet haben. Aber gerade das machte Spaß. Also unsere Kreise, die Freundschaft, die Verwandtenkreise dadurch zu irritieren, dass wir das getan haben, was eigentlich keiner, der auf sich hielt, getan hat. Das war ein bisschen sozusagen Mutwillen dabei. Und ich würde das nicht so locker erzählen, wenn wir das nach 45 Jahren nicht bereuen würden. Ich mache mich heute interessant, wenn wir ein Klassentreffen haben oder ich alte Studienfreunde wieder treffe, die uns beide kennen, ist immer die große Frage, kommen die gemeinsam oder nicht. Der Standardfall ist die Trennung, die zweite, dritte Ehe oder die vierte, fünfte sequentielle, halbwegs monogame Partnerschaft. Wir sind die Exoten, weil wir konservativ, nicht politisch sind, aber eben was die Lebensform angeht und eben über eine 45-jährige Ehe uns freuen können.
Ja. Also
der ich sage dann immer, ich bin seit 45 Jahren verheiratet, kleine Kunstpause. Und das auch noch mit einer und derselben Frau.
Ja, das muss man heute wirklich dazu sagen. Und 5 Jahre später kam ja dann die Tochter Hanna. Und heute sind es mittlerweile 6 Enkelkinder, wo sie ein breites Grinsen kriegen, wenn sie darüber sprechen.
Auch das
haben
ist
wir antizyklisch. Vorhin schon gehabt. Das ist in der wahrhaftig antizyklisch. Und Sie hatten offensichtlich Glück mit der Wahl Ihrer Frau. Sie hatten Glück mit der Erziehung Ihrer Kinder. Ja, Sie hatten Glück mit der Erziehung Ihrer Kinder anscheinend, weil sonst wäre nicht der gute Kontakt offensichtlich da und die 6 Enkelkinder. Können Sie sagen, wann Sie zuletzt ein glückliches Händchen hatten?
Als ich das Händebuch geschrieben habe und einen sehr klugen Lektor hatte, Sie reden ja mit einem Germanisten. Und ich wollte auf meine alten Tage noch mal gucken, ob man zu Goethe grundsätzlich Neues sagen kann oder ob über Goethe einfach alles gesagt ist. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass Goethe vom Handmotiv absolut besessen ist. Und ich wollte eine fachwissenschaftliche Arbeit über das Handmotiv bei Goethe schreiben. Und mein wunderbarer Lektor, sein Name sei genannt und gelobt, Tobias Heidel vom Hansa Verlag, sagte, Jochen, kannst du machen, wir produzieren das Buch auch, aber wer liest heute noch Goethe-Literatur, macht dir keine Illusion, schreib doch einfach Kulturgeschichte, der Hand oder Hände, eine Kulturgeschichte. Und da hat mein Lektor eine glückliche Hand gehabt und ich hatte eine glückliche Hand, als ich dann mit Handschlag gesagt habe, Tobias, du hast recht, ich mache mich nochmal ran an das Buch. Einige Rezensenten haben dann natürlich gemerkt, dass das eine kleine Manipulation war, denn es ist eigentlich doch ein Goethe-Buch geblieben.
Ja.
Und darauf bin ich auch stolz. Aber es ist eben ein Goethe-Buch geworden, das eben zugleich eine Kulturgeschichte der Hand ist. Und da hatten mein Lektor und ich eine glückliche Hand, als wir Hand in Hand gegangen sind und uns da eben drüber geeinigt haben.
Aber jetzt sind Sie Professor, Medienwissenschaftler und für Kultur, Literatur und Medienwissenschaften und glücklich verheiratet, ein Haufen Enkel. Wo nehmen Sie die Zeit her, dass Sie dann noch sagen, ich stelle mir jetzt noch mal so eine Aufgabe?
Ich habe das große, große Privileg, dass ich selbst in Bologna-Zeiten der reformierten Universität, die nicht mehr, da bin ich auch einigermaßen sentimental, die gute alte Universität ist. Es ist dennoch einer, man muss das einfach mal laut sagen, der privilegiertesten Berufe, die man haben kann. Die Kombination von Beamtensicherheit, Selbstständigkeit, wann ich meine Seminare mache, was die Themen sind, wie viele Prüfungen ich machen will, das kann ich entscheiden, wie sonst nur ein selbstständiger Kleinunternehmer. Das ist ein sehr, sehr privilegierter Beruf und man verdient ja auch auskömmlich. Man kann, wenn man einigermaßen produktiv ist in anderen Berufen, Medien, Werbung, was weiß ich nicht was, deutlich mehr verdienen. Aber ich bin einfach dankbar, dem Steuerzahler dankbar dafür, dass er mir ermöglicht, so einen privilegierten Beruf zu haben. Und dazu gehört, dass man unendlich viel Arbeitszeit hat. Es ist einfach sinnlos, jetzt einen deutschen Prof zu fragen, wie viele Stunden hast du in dieser Woche gearbeitet. Dann kann der sich reich rechnen oder nicht. Wenn ich als Medienwissenschaftler oder Literaturwissenschaftler ins Theater gehe oder ins Kino oder einen erotischen Roman lese, habe ich dann gearbeitet oder nicht? Ich kann die Frage nicht entscheiden. Und ich finde es wunderbar, glücklich, machend, dass man diese Frage, war das jetzt Arbeit oder war das Vergnügen, nicht entscheiden kann. Ihre Frage war ja, wo kommt die ganze Zeit her? Und ich hoffe, ich habe über diesen Umweg die Frage beantwortet. Man hat dann unendlich viel Zeit, wenn die Arbeitszeit und die Zeit des Vergnügens und des Lebens sich wunderbar überlappen.
Ich darf Sie zitieren. Sie haben gesagt, Sie halten sich für gebildet. Sind Sie als intellektuelle Elite dieses Landes noch nah genug an den Menschen? Oder wie halten Sie Kontakt zu den Menschen, also wenn man das ganz allgemein mal formuliert?
Ich freue mich, dass Sie so direkt fragen und will nicht ausweichen. Es ist ungewöhnlich, heute das zu machen, aber mein Kompliment und ich will den Stand halten. Ich komme aus einer Reihenhausfamilie. Mein Vater war kaufmännischer Angestellter. Also ich komme keineswegs jetzt aus elitären, professoralen oder akademischen Verhältnissen. Familiengeschichten sind irgendwie immer spannend und immer zugleich langweilig. Es gab akademische Einsprengsel in meiner mütterlichen Familie. Da kam vielleicht ein gewisser mütterlicher Ehrgeiz her. Aber ansonsten hatte ich wirklich eben, ja, diese angestellten Reihenhaussozialisation. Meine Frau, über die wir ja schon, ich jedenfalls dankbar gesprochen habe, kam aus richtig klassischen Arbeiterverhältnissen. Der Vater war Schlosser. Ich deute das nur an, dass wir wirklich da sehr, sehr gut geerdet sind, was Verwandtschaft, was Familie und so weiter angeht. Was auch dazu führt, dass ich eben wirklich über viele Luxusprobleme, die man heute hat, ich begreife mich, was ja fast der langweilige Standardfall eines deutschen Professors ist, wenn ich mit einem Etikett leben soll, würde ich sagen, Leute, nennt mich einen Linksliberalen und ihr macht nichts falsch. Ich halte das für keine Beleidigung, auch heute nicht. Aber für einen, der wirklich sich auch nur kopfschüttelnd darauf beziehen kann, dass man heute die 27. Toilette oder eine bestimmte Form von korrekten Gendern für wichtiger hält als die Fragestellung, was sind angemessene Löhne für Leute, die AIDS-krank oder Corona-Intensivpatienten behandeln.
Absolut, da muss man sich wirklich drüber wundern, mit was man sich in diesem durchaus reichen Land heutzutage auseinandersetzen muss, auch als Bürger, wenn man einfach nur die Nachrichten schauen möchte und interessiert ist an dem, was auf der Welt passiert und dann sich mit Dingen aufhalten muss, die eben nur durch diesen Wohlstand überhaupt entstanden sind. So scheint mir das. Peter Sloterdijk hat einen Satz formuliert, der mich wach hält und deshalb bin ich auch heute hier, ohne mich natürlich auf eine Stufe stellen zu wollen. Aber er sagt, Intellekt entsteht durch den ungeschützten Verkehr mit Intellekt. Und das entbehrt natürlich nicht einer gewissen Erotik. Und weil es, ich nehme an, also ich formuliere jetzt vor und Sie können das entweder bestätigen oder negieren, weil es einfach unheimlich Spaß macht, sich mit Menschen zu unterhalten, die über das normale Tagesgeschehen hinausdenken und wo man sich selber dann einfach eine Stufe in eine weitere Richtung bringen kann, die das Leben lebenswert macht.
Ja. Es ist ja grauenhaft, wenn man als Intellektueller inzestuös verkehrt. Dann hat man wirklich das, was Peter Sloterdijk sozusagen geschützten Geschlechtsverkehr, Endogamie, nennen kann. Intellektuelle Endogamie ist grauenhaft. Dann sitzen die Habermasianer zusammen und bestätigen sich, wie großartig der Konsens ist nach einer unendlichen Diskussion. Und dann sind sie sich darüber einig, wie macht man dann weiter. Dissens ist natürlich die regulative Idee von Kommunikation.
Ja.
Wir reden miteinander, weil wir eine Differenz haben. Sonst müssten wir miteinander nicht reden. Wir würden bloß noch Kopf nicken oder Hosianna singen. Konsens kann nicht das regulative Ideal von Kommunikation sein. Diskurs heißt, dass man, spiele ich den gebildeten Lateiner, es kommt von discorrere, in unterschiedliche Richtungen rennt. Also in der Tat ungeschützter intellektueller Geschlechtsverkehr, der ist wirklich fruchtbar. Es hat keinen großen Sinn, sich wechselseitig immer wieder zu bestätigen, wie recht man hat, wenn man auch für den Frieden oder auch für die Solidarität oder auch für die Gerechtigkeit und dergleichen ist. Man muss fragen, warum, wenn alle für Frieden und Gerechtigkeit sind, es keinen Frieden und keine Gerechtigkeit gibt.
Ja. Jetzt sind Sie auch Philosoph und ich habe mir zugegebenermaßen nach 2-3 Guinness in Irland mit dem dortigen Wirt eine Lebensphilosophie zurechtgelegt, die mir bisher nicht geschadet hat. So, und jetzt möchte ich natürlich von einem Experten in der Philosophie wissen, ob das reicht, was ich mir da ausgedacht habe. Denn wir sind zu dem Schluss gekommen, dass unser Lebenszweck ist Eating, Drinking und Screwing, wie er es genannt hat. Und alles, was wir sonst tun, arbeiten und Auto, Geld, Haus, Pool, Reisen, hat nur ein einziges Ziel. Better Eating, Better Drinking und Better Screwing. Reicht es als Lebensphilosophie oder würden Sie sagen, da bin ich auf der untersten Stufe und muss noch viele erklimmen?
Wir führen ja ein Radiogespräch und kein televisionäres Gespräch, sonst würden alle Leute sehen, der höhere Schatt, ich bilde mich, drücke mich wieder gebildet aus, ein Embonpoint, ich bin übergewichtig. Also bin ich schon mal auf der Seite desjenigen, der gerne isst. Wenn Sie meine Nase angucken, wird Ihnen auffallen, dass die ein wenig rot gefärbt ist. Ich bekenne, dass ich mir ein glückliches Leben ohne ordentlichen Weinkonsum nicht vorstellen kann. Screwing bin ich ein wenig gehandicapt. Ich halte es immer noch für ein Problem, wenn man öffentlich über allzu Intimes spricht, welche Praktiken man da hat, welche Vorlieben, mit wie vielen Partnern und dergleichen mehr. Ich würde sagen, es ist sehr schön. Der Hedonismus ist die unterste Stufe der Weisheit, das sagt schon Hegel. Wer vom Essen des Brotes und vom Trinken des Weines nichts versteht, der ist in die unterste Stufe der Weisheit wieder hinein zu initiieren. Und er muss die Geheimnisse von Demeter und Persephone und von Dionysos wieder neu sich erschließen. Das ist nicht abwertend arrogant gemeint. Das sind die Fundamente, das ist die unterste tragende Stufe der Weisheit. Da kann man natürlich mit dem naheliegenden Einwand kommen, dass das ja auch Tiere können. Auch Tiere können sich sexuell vergnügen, auch sie können essen und trinken. Das Großartige an Menschen ist ja, dass man das macht, was man macht, immer in Begleitung der Frage, was bedeutet das? Wozu mache ich das? Warum mache ich das? Stellen Sie sich einfach als Gedankenexperiment vor, Sie hätten die letzte Woche so gelebt, wie Sie gelebt haben, aber es hätte keinen Umzug gegeben. Sie wären also heute mit dem Zug gefahren, um dieses Gespräch zu führen. Sie hätten die Frage gestellt, um mich zu provozieren oder nicht. Sie hätten all das gemacht, aber es hätte nicht diesen Hintergrund gehabt, was bedeutet das alles? Und ich würde sagen, ich bin völlig auf Ihrer irischen Guinness-Seite, obwohl ich eben kein Guinness getrunken würde, sondern einen Wein, auch in Irland. Das wäre dann die kleine Differenz, über die wir stundenlang streiten könnten, Wein oder Bier. Ich bin ein begeisterter Weintrinker, halte Bier für ein überschätztes Getränk, aber da könnten wir jetzt weitermachen, tun wir aber nicht. Aber warum mache ich das und was für einen Sinn entnehme ich dabei? Menschen sind wirklich bedeutsame Tiere. Sie halten sich für bedeutsamer als andere Tiere, weil sie sich im Medium der Bedeutsamkeit bewegen. Die alten Griechen haben das immer, aber Sie merken, Sie reden mit einem deutschen Professor und der fällt immer gleich in den Vorlesungsmodus, 90 Minuten. Die alten Griechen haben das schon gearbeitet mit dem schönen Wortspiel Soma und Sema. Soma ist das Leibliche, das Körperliche, Psychosomatik hat etwa diesen Wortbestandteil. Und Sema kennen wir aus der Semantik. Nicht? Also was ist das semantisch Relevante an dem, was wir tun? Und die große Frage ist eben, wie kommen Soma und Sema, wie kommen Sein und Sinn, wie kommen Essen, Trinken, Liebe, Machen zusammen mit dem Sinn von Essen, Trinken, Liebe, Machen, Austausch mit der Natur, selbst kreativ werden, indem man ein Kind zeugt oder das eben sein lässt und dergleichen mehr. Und das wäre meine kleine Ergänzung zu Ihrer irischen Guinness.
Immerhin, dann habe ich noch Hoffnung und dann freue ich mich auf das Glas Wein, das mich dann noch weiterbringt. Aber da sind wir eben schon bei diesem Punkt, der ja letztendlich auch auf Bildung hinausläuft. Und Bildung verstehe ich als bewusstes Sein. Und in diesen kognitiven Dissonanzen, wie Sie es auch gesagt haben, kann denn Bildung heute eigentlich noch durchdringen, das heißt in der Masse, nicht an diesen Studenten, die hier sind, die sind von Bildung durchdrungen, hoffentlich, aber in der Masse, geht das heute noch?
Sie reden mit einem Menschen, der bald 70 wird. Und das Schreckliche an diesen alten Menschen ist, dass sie immer in den konservativen, kulturkonservativen, kritischen Ton verfallen. Früher war das alles anders. Es ist in der Tat so, dass elementare Bildung, etwa eine historische Bildung, heute nicht mehr sehr verbreitet ist. Also wenn man Leute fragt, was gab es für bedeutende französische Revolutionen, kriegen die vielleicht noch 1789 hin, aber nicht mehr 1830 oder 1848 oder was weiß ich nicht was. Da kann man natürlich sagen, wozu das alles? Aber man muss deutlich machen, was Bildung heißt. Bildung heißt ja, dass man weiß, gebildet genug ist, sich zu wissen, dass man sich ein Bild der Wirklichkeit macht. Der Konstruktivismus hat ja recht. Die Wirklichkeit gibt es nicht. Es gibt meine Projektion der Wirklichkeit. Der Tisch, an dem wir hier sitzen, der Stuhl, auf dem wir sitzen, bei wem gibt es wirklich? Es wäre idiotisch, das in Frage zu stellen. Aber das Konzept Wahrheit oder Wirklichkeit oder Bildung oder Sinn und dergleichen mehr, das sind eingebildete Angelegenheiten. Und wirklich gebildet ist man, wenn man weiß, dass man sich ein Bild von der Wirklichkeit macht. Das sollte auch mit der Wirklichkeit was zu tun haben. Es darf keine psychotische Projektion sein. Und man muss zweitens eben auch wissen, dass der andere, dass Sie sich jetzt auch ein Bild machen. Ich mache mir ein Bild von Ihnen, Sie machen sich ein Bild von mir. Man ist wirklich im Bilde, man ist wirklich gebildet, wenn man weiß, dass dieses sich ein Bild von jemandem machen, der sich ein Bild von mir macht, wenn man auf diesem Niveau ist, dann ist man auf dem Weg dazu, ein Hegelianer zu werden. Und damit ist man eigentlich ganz gut beraten.
Aber das Problem ist doch, dass man heute alles findet, was man sucht. Aber wo finde ich denn die Wahrheit?
Die Wahrheit werden Sie nicht finden können. Das ist ja dann wirklich der große Gewinn, den uns die Dekonstruktion gebracht. Es gibt keine Wahrheit der Wahrheit. Es gibt keine Bedeutung der Bedeutung. Es gibt aber wahre Sätze. Also es ist wahr, dass bei der Inauguration von Obama mehr Leute waren als bei der Inauguration von Trump. Das sind Fragestellungen faktischer Art, die kann man entscheiden. Fake News sind eruierbar, sind analysierbar, sind kritisierbar. Man kriegt das raus, wer wen wann umgebracht hat, in den allermeisten Fällen.
Ja.
Das sind aber wahre Ereignisse. Alle Konzepte, jetzt reden wir eben in der Tat mit einem Philologen und einem möchte gern Philosophen, wo hinten dran ein Heid oder Keit steht, Wahrheit, Wirklichkeit, Schönheit und so weiter. Das sind Konstrukte. Also wenn man dieses Suffix hat, diese Endsilbe Heid oder Keit oder nicht? Und das muss man einfach unterscheiden. Also ob man um reales, dinglich reale Sachverhalte, die man beschreiben, analysieren kann, spricht, oder ob man sagt, was ist denn die Wahrheit? Ich muss da immer dran denken, eine Anekdote von einer Bande von Jungs, so 8, 9, 10-jährig, wo man aufgenommen werden soll. Und dann ist die Aufnahmefrage, kannst du die Wahrheit sagen? Dann gehört man der Gruppe zu. Und jeder antwortet, klar kann ich die Wahrheit sagen. Und dann sagt man, okay, dann sag sie doch mal. Und dann werden nicht bloß 8, 9-jährige Jungs ein bisschen zögern, ob sie wirklich in die Bande gehören oder nicht. Was würden Sie sagen? Wenn ich sage, ja, sag doch mal die Wahrheit. Das geht nicht. Besonders schlau ist man, wenn man dann sagt, nach einem kleinen Stolpern und einer kleinen Verweildauer, wenn man dann sagt, klar kann ich die Wahrheit sagen, die Wahrheit,
ja.
In Anführungszeichen. Ja. Ich hätte aber auch das Butterbrot sagen können oder der Hockeyschläger.
Ja.
Und das zu begreifen, dass die Wahrheit was anderes ist als das Butterbrot, aber dass auch die Wahrheit ein Wort ist wie Butterbrot, das auszuhalten, das ist, glaube ich, die große intellektuelle Übung. Man wird dann sofort schlauer.
Aber die Frage ist, wenn wir diesen Sachverhalt verstehen und wir aber eben faktisch nicht die Masse sind, wie kann sich der Staat als Ganzes erhalten in demokratischen Verhältnissen, wenn diese, wie Sie selber gesagt haben vorhin, diese Grundstruktur nicht verfestigt ist?
Es gibt keine Garantie dafür. Die Massen, das ist ja das Entsetzliche dran, nicht, dass heute alle gegen die Nazis sind. Das ist eine blanke Selbstverständlichkeit, wenn man sieht, was für unerträgliche, widerwärtige Massenmordgräuel organisiert wurden. Also, wenn Sie von mir hören wollen, dass auch ich gegen die Nazis bin, klar, nicht? Warum sie so erfolgreich gewesen sind und warum Hitler bei freien Wahlen 36, 38, 40, eine Zweidrittelmehrheit gekriegt hätte. Das ist ja der eigentliche Skandal. Und auch die USA waren ja nun wirklich nah dran, ja. Mit Trump sich auf so eine wirklich im engeren Sinne neofaschistische Bahn zu begeben. Das Großartige ist an der amerikanischen Demokratie, dass sie sich immer dann, wenn sie ein Worst-Case-Szenario in die Augen schaut, im Vietnamkrieg gerade eben noch die Kurve kriegt. Das war auch bei Trump Gott sei Dank der Fall. Also meine sehr pessimistische Antwort wäre, garantieren kann man das überhaupt und gar nicht. Demokratie ist die beste aller Regierungsformen, aber sie lebt von Voraussetzungen, die sie nicht garantieren kann. Es kann auch keine göttliche Macht garantieren, dass alle immer Lust dran haben, Demokraten zu sein. Das Entsetzliche ist ja, dass es sehr viel Spaß macht, ein Faschist zu sein, also einen anderen zu quälen, sich dem überlegen zu fühlen. Man weiß genau, der ist reicher, der kann besser Klavier spielen, der ist erotisch attraktiver als ich, aber ich habe jetzt die Macht, diesen arroganten Juden hier umzubringen. Es macht Spaß, Faschist zu sein, solche Sachen mal zu bedenken. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Angelegenheit. Wie viel Spaß macht es, ein Demokrat zu sein und die Meinung eines anderen ernst zu nehmen?
Aber stimmt dann der Satz, den Epiktet noch formuliert hat, only the educated are free? Weil es hilft ja nichts, wenn ich mich als Intellektueller frei fühle, wenn ich eben nicht in demokratischen Verhältnissen lebe und dann eben auf andere Weise repressiv behandelt werde.
Ja, ja, deshalb ist es ja ein ebenso wohlfeiler wie richtiger Satz, dass man sagt, Leute, es ist wichtig, dass wir in Bildung investieren. Und das heißt nicht, dass die Leute Altgriechisch können oder Latein können, sondern dass sie eben wirklich in der Lage sind, Problemkonstellationen zu analysieren. Und dass sie Meinungen, die sie für Provokationen halten, erstmal aushalten und auf ihren Sachgehalt hin überprüfen können. Also Bildung ist nun eben wirklich eine elementar wichtige Angelegenheit. Wenn Staaten dafür sorgen, dass ganze Tatbestände, etwa Massaker auf dem Tiananmenplatz in Peking oder sowas, einfach ausgeblendet werden, dann Nazio Memoriae, dann hat ein Land ein großes, großes Problem und eine Kultur. Wenn wir wissen, dass das Ungesagte, das Untersagte im Realen wiederkehrt. Der große französische Psychoanalytiker und Philosoph Jacques Lacan sagte, das, was nicht ans Licht des Symbolischen, des Kommunizierten, des Ausgesprochenen gerät, das erscheint im Realen. Als ganz einfaches Denken, weil ich schlucke allen möglichen Ärger in mich hinein und spreche da nicht drüber mit den Leuten, mit denen ich zusammenlebe, und also kriege ich den Magen geschmiert.
Kann denn nach Ihrer Meinung nach, was Sie wissen, die künstliche Intelligenz den Verstand, das Gefühl, die Moral, die Ethik irgendwann ersetzen? Oder gilt das für Sie als unmöglich?
Es gilt für mich aus grundsätzlichen Überlegungen heraus als unmöglich. Ich will aber erstmal sagen, dass ich überhaupt kein Verächter bin. Ich bin alt genug, um mich zu erinnern, dass man wirklich sagte bei kompetenten Leuten, künstliche Intelligenz, spannende Geschichte, aber ein Schachweltmeister wird ein Computer nie besiegen können. Nicht? Im Rückblick natürlich eine lachhafte Prognose. Computer kann heute einen Go-Spieler, das war das neue Paradigma, besiegen. Das wirklich Seltsame ist ja, dass je intellektueller die Leistungen sein sollen, desto leichteres Spiel hat der Computer. Wenn ich ihm eine Roboteraufgabe gebe und sage, ich baue dich jetzt ein, ein sehr subtiles mechanisches Gerät, und jetzt schnür doch mal die Schnürsenkel bei deinem Schuh zu. Dann hat der Roboter mit einem Supercomputer ein erhebliches Problem. Oder wie steht doch mal den Hintern ab oder was weiß ich nicht was. Das wird er halbwegs hinkriegen. Aber beim Schnürsenkel oder knopf doch mal deine Knöpfe am Hemd zu oder beim Jackett oder was weiß ich nicht was. Nicht? Dann sind das die ganz schwierigen Geschichten. Wir merken das gerade, wir waren ja bei Soma- und Sema-Geschichten, dass gerade in diesem Bereich der Leibhaftigkeit es eine bestimmte Form von Intelligenz gibt, habe ja über Hände mich ausgelassen, die offenbar sehr viel schwerer von künstlicher Intelligenz zu ersetzen sind als geniale Schachzüge. Ganz schwierig wird es, wenn wir über die körperliche Ebene rausgehen in den Bereich der Emotionen. Kann ein Computer Heimweh haben? Kann er verliebt sein? Kann er depressiv werden? Kann er sich mit einem Selbstmordgedanken umtreiben und dergleichen mehr? Deshalb wäre mein Argument das Blödeste, was man gegen Computer sagen kann, ist das Schlauste. Computer sind seelenlos, sie haben keine Stimmung. Und deshalb werden sie nie die Komplexität menschlicher Intelligenz bekommen, kreatürlicher Intelligenz bekommen, die immer eine bestimmte, eine sentimentale, eine auf eine bestimmte Art und Weise atmosphärisch bestimmte Intelligenz ist. Die können sie, vermute ich, als absolute Grenze nicht simulieren.
Eben, weil ein Computer, und das haben wir ja ganz am Anfang gehabt, der, wenn mich begrüßt, der kann zwar sehen, dass ich reinkomme und er kann zwar sagen, sogar vielleicht unterscheiden, ob ich Männlein oder Weiblein bin, aber er kann nicht wahrnehmen, was da für eine Emotion im Moment den Raum betritt.
Eben, ach, jetzt rede ich eigentlich gegen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja? Was ich gerade selbst gesagt habe, das kriegt der schon raus. Der kann ihre Gesichtszüge lesen oder ja? Den Augenwimpernschlag. Ist der jetzt nervös oder nicht? Natürlich kann er den Blutdruck messen und sagen, aha, jetzt steigt der an oder was weiß ich nicht was oder umgekehrt, der langweilt sich. Also der kann das schon auf dieser Ebene rauskriegen. Er kann es rauskriegen, er kann aber selbst nicht gelangweilt sein. Oder er kann sich selbst nicht mit Selbstmordgedanken rumtreiben. Das wäre der Unterschied.
Ja, aber da muss ich nochmal fragen.
Erkennen kann er natürlich.
Erkennen schon, aber er kann, hoffe ich, nicht wahrnehmen, was für ein Mensch dort, also Mensch als holistisches Objekt, als oder wenn alles zusammenkommt, eben, wie ich über Sie auch gesagt habe, Sie wirken so ruhig und gelassen, das kommt ja durch Ihre Sozialisation und wie Sie aufgewachsen sind, bodenständig und so weiter. Meinen Sie, dass er das auch schon erkennen kann, der Computer? Dann?
Er kann es erkennen, er kann bloß nicht selbst so sein und sagen, ich gehe jetzt mal mit auf dein Niveau. Deine Melancholie steckt mich an, du hast ja recht. Das ganze Leben ist sinnlos. Ich armer Computer, rechne und rechne und rechne. Und wann hatte ich denn mal eine leidenschaftliche Affäre mit einer Computerin oder sowas? Und
ja.
Das ist ja wirklich traurig, wäre ich doch endlich ein Mensch oder so. Alles das kann er nicht sein. Er kann es erkennen, er kann es auswerten, er kann es wahrscheinlich validieren, bewerten, eine Statistik einspülen, er kann wahrscheinlich ein Gegenprogramm entwerfen, aber für den Menschen. Aber er kann sich nicht selbst das Programm verschreiben, ich will jetzt mal ordentlich verliebt sein. Also haben ja. Und sein, nicht erkennen und sein, das wären so die Grenzlinien.
Ja, wenn man nochmal kurz zurück den Weg in die USA gehen und zu Trump, der ja immer verspottet wurde über seine kleinen Hände. Sind Sie der Meinung, in was Sie alles über Hände wissen, brauchen, ich sage es mal so, souveräne große Hände? Und zwar im Verhältnis zum Körper natürlich, also nicht überdimensioniert, sondern einfach brauchen souveräne, große Hände.
Es ist schon ein Vorteil, wenn man so ausgestattet ist. Vor kurzem hat ein Anatom rausgekriegt, dass Johann Sebastian Bach immens große Hände hatte. Wie er das gemacht hat, ich glaube, die Leiche ist halbwegs erhalten oder man hat Fotos von seinem Skelett, also er konnte weit über eine Oktave greifen und dergleichen mehr. Und hat dadurch einfach wohl auch was komponieren können, was keiner vor ihm komponieren konnte. Man sagt von anderen Pianisten dasselbe. Liszt muss auch überdimensional große Hände gehabt haben. Das läutet ja auch sofort ein. Wie wollen Sie ein virtuoser Pianist sein, wenn Sie eben nur eine sehr kleine Hand haben, die nicht mal eine Oktave schafft? Und natürlich gilt das auch für die Selbstsicherheit, die etwa ein Boxer hat. Wenn er eine starke, gerade Hand hat, wird ein anderes Weltverhältnis entwickeln als etwa Trump, der ja zu Recht... Es gab die berühmte Szene, wo Trump und Macron sich begegnet sind. Und Macron ist ja nur von der Statur her viel mehr der fragile, kleinere Franzose, aber gut durchtrainiert. Und die haben sich ja bis die Hände blutig.
Ja, dagegen gehalten.
Und Macron hatte seine wunderbare Freude. Und natürlich war ich auf Macrons Seite, dass dem Trump auf einmal dann die Schweißperlen auf die Stirn kamen. Macron hat mich losgelassen. Die Hand von Macron war stärker als die von Trump. Es dürfte eine der größten Niederlagen gewesen sein. So will man ja auch über die Größe von Trumps Geschlecht das eine oder andere Gerüchte. Es ist alles sehr unfein, aber in dem Fall darf man sagen, Trump ist selber schuld.
Jetzt haben wir uns 97.000 Jahre, habe ich gelesen, war die Handlung vor der Schrift. Was lässt sich denn daraus ableiten für unser heutiges Kulturverständnis oder überhaupt für unser Sozialleben?
Ja, dass die Hand eben das bedeutsamste Organ ist, das wir haben. Warum? Ich mache mir das immer klar, wir sitzen hier in einem universitären Bürozimmer, das nicht sonderlich auffallend ist. Aber wenn man sich mal überlegt, wie viele Handbewegungen es brauchte, damit dieses Zimmer, dieses Büro so aussieht, wie es aussieht, damit das Bild gemalt war, das da an der Wand hängt, damit die Tische und Möbel und was weiß ich nicht verstehen, die Aktenordner vollgeschrieben sind, sie haben Milliarden von Handbewegungen, damit dieser harmlose Raum uns so entgegentritt, wie er eben das in diesem Fall heute macht. Das heißt, die Hand ist als die gestaltende Form, auf die Welt einzugehen, die Welt zu erfahren, aber sie auch nach meinem eigenen Bild zu modellieren. ein absolut bedeutsames Organ. Insofern ist es vollkommen einleuchtend, dass nicht bloß aus evolutionsbiologischen Gründen die Hand die Bedingung der Möglichkeit für Schrift, für Bedeutsamkeit und so weiter ist. Das ist ja auch eine der wenigen Thesen, die nicht ernsthaft umstritten sind. Der aufrechte Gang, dass wir also aus Quadrupäden dann zu Zweibeinern wurden, hat ja ermöglicht, dass der Mensch das Wesen wurde, das ich dann eben beschreiben konnte, als Zoon, Logon, Echon, als das Wesen, das die Bedeutsamkeit in Logos, die Sprache hat.
Und die Hand hat ja auch die Schrift gemacht, die Hand hat also übersetzt, was uns in Gedanken durch den Kopf geht, um es dann auch zu übertragen. Also, so.
Und sie kann es eben festhalten.
Das große und sie kann es festhalten,
Schrift, ja. Ist ja, dass wir die Zeit auf eine bestimmte Art und Weise bannen können. Die Hand überwindet die Zeit. Wenn ich was male oder mir Erinnerungszeichen mache, eine Liste führe und dergleichen mehr, dann ist ja das wirklich Großartige in Anführungszeichen, dass ich gestorben sein kann. Aber ich kann testieren. Ich hinterlasse noch Spuren. Ich hinterlasse ein Testament. Ich werde gelebt haben. Wir leben dann in der Form des zweiten Futurs, nicht das Futurum exactum. Die Fähigkeiten der Hand reichen so weit, dass wir die Zeitordnung nicht ganz besiegen können. Das wäre die
nicht ganz, ja.
Aber wir können die Zeitordnung manipulieren.
Und das versuchen ja einige auch.
Das versuchen wir und wir tun es eigentlich mit großem Erfolg.
Ja.
Natürlich überhaupt finde ich, dass die großen Begriffe, mit denen jedenfalls so meine Jahrgänge groß geworden sind, ja alle mit Hand zu tun. Emanzipation war das große Schlüsselwort der Bewegung ab 68. Nicht? Wir waren gegen Manipulation. Also ja. Klar, Emanzipation heißt einfach, ich befreie mich aus der Hand,
Des anderen.
Menschen, des anderen, der mich beherrschen will. Und Manipulation heißt genau das. Da ist einer, der will, dass ich in seiner Hand bin. Edge will ich aber nicht. Du manipulierst mich, das lasse ich mir nicht gefallen. Wir vergessen häufig, dass noch der Manager, das ist die eigentliche Wirtschaftsfigur heute, Bestbezahlte, seinen Begriff der Hand verdankt. Mich auch. Das Wort Manager kommt von Lateinisch. Manus, Hand. Der Manager muss eine geschickte Hand haben, wenn er die BASF einigermaßen sehr begleitet.
Ja. In Talkshows aber fällt mir auf, dass kultivierter Streit fehlt. Mhm. Also die Leute reden miteinander, auch in diesen ganzen politischen Sendungen, sei es Will oder Ina oder wie auch immer. Die Leute sitzen unglaublich diszipliniert da und keiner ist mehr bereit, mit der Hand auf den Tisch zu hauen.
Ja.
Und nicht nur, um sich Gehör zu verschaffen, sondern vielleicht auch mal die Meinung auch dadurch durchzudrücken. Ist das jetzt ein Kulturgewinn oder ein Kulturverlust?
Ich glaube, es macht schon etwas aus. Das bewundern wir ja im Theater oder in großartigen Filmszenen, wenn man eben mit der Hand auf den Tisch haut. Wenn man sagt, so, jetzt müssen die Fäuste sprechen, wir sind an die Grenzen unserer diskursiven Möglichkeiten gekommen. Also wenn das, was man sagt, handfest beglaubigt wird, wenn eine bestimmte Diskussion im Kreise sich dreht, dann sagt man, jetzt wische ich die ganzen Pseudo-Argumente vom Tisch, jetzt schaffe ich klaren Tisch und so. Das sind ja laute Begriffe und Redewendungen, die eben deutlich machen, dass die Hand das letzte Wort haben könnte. Es kann ja auch wirklich immer sein, dass der Intellektuelle, der geistreiche Mensch wirklich von einem gründlich Schwächeren, was intellektuelle Fähigkeiten angeht, schlecht behandelt wird. Ich mache mir das immer klar, es gibt ja so schöne Paradox, dass irgendein frecher Kritiker eines despotischen Königs gefangen genommen wird. Und der König sagt, du bist zum Tode verurteilt, aber um deine Qual zu verlängern, ich sag dir nicht, an welchem Tag du hingerichtet wirst, in der nächsten Woche.
Ja.
Und schlau, wie der Verurteilte ist, sagt er, ja, dann kannst du mich nicht hinrichten. Ja, wieso denn?
Ja,
ja. Wenn und dann wird Tag für Tag durchgeklappert.
Ja.
Wenn der erste Tag rum ist, dann kann es nicht der Nächste sein, dann kann es nicht der Übernächste sein und so weiter und so fort. Also es kann nicht der Allerletzte sein, denn dann müsste ich welcher das ist. Es kann dann aber auch nicht der Vorletzte sein, denn wenn es der Letzte nicht sein kann, müsste es der Vorletzte sein. Dann wäre aber auch der nicht ungewiss und so weiter. Also im infiniten Regress kann man zeigen, dass der Intellektuelle wieder mal den König planiert hat. Aber was sagt der König? Deine Frechheit, dass ich mir nicht gefallen
bin. Klingt ich trotzdem.
Gemacht, ja.
Kann denn eine Hand auch betrügen?
Ja, eindeutig. Ganz eindeutig. Zum Beispiel, wenn sie schwört.
Das habe ich ja nicht gedacht.
Das wäre der krasseste Fall.
Ja.
Oder natürlich kann ich fröhlich winken und sagen, Gott sei Dank bin ich diese Person, diese Unerträgliche los. Hau ab oder sowas. Ich kann aber auch eine Drohgebärde machen und fürchterliche Angst haben, dass der andere sich auf die Drohgebärde einlässt, weil ich genau weiß, der ist stärker als
ich. Das meinte ich, aber lässt sich, lügen, ja. Das meinte ich, aber lässt sich das so gut lügen, dass der andere mich nicht entlarvt?
Ja, ich würde sagen, da gelten im Prinzip dieselben Regeln für die sprachliche Entlarvung.
Ja.
Also der andere kann natürlich schlau sein. Also Macron kann schlau sein, ja, und sagen, aha, mit der Hand von Trump nehme ich sie auf und dann lässt man es mal auf die Probe
ankommen.
Ja. Und der Trump denkt auch, dieses kleine französische Männchen, den werde ich schon an die Wand spielen, nicht? Und dann sieht er auch einfach, aha, sollte der stärker sein als ich.
Jetzt komme ich noch zu den Handfragen, die ich allen Interviewpartnern stelle immer, weil das ziemlich interessant ist, wie darauf geantwortet wird. Eine haben Sie schon beantwortet, also mit den glücklichen Händchen. Aber wobei würden Sie sagen, generell brauchen Sie ein besonderes Fingerspitzengefühl?
Nicht originell, was ich sage, und ich will es nicht vertiefen, beim Liebesspiel. Da muss man wirklich sehr taktil sein. Und dann bin ich ein lausig schlechter Klavierspieler, habe Jahrzehnte nicht gespielt, aber jetzt auf die alten Tage tue ich es wieder. Jetzt bin ich ja pensioniert und habe mehr Zeit. Und was ich da wirklich schon erfahre bei meinem wirklich primitiven Klavierspiel, gerade für Elise oder was weiß ich nicht was, oder erster Satz der Mondscheinsonate, mir leuchtet das Modell nicht ein, dass der Kopf einen Befehl an meine Hand oder an meine Finger gibt. Ich habe die ganz starke Intuition, die Intelligenz, die leider in dem Fall, ich wiederhole mich, nicht vorhanden ist, ist, wenn sie da wäre, ist sie in den Händen beim, ja, Klavierspiel. Gilt natürlich analog auch fürs Geigenspielen.
Ja. Ja.
Also bei der Liebe und beim Schönen, beim Musischen.
Wem würden Sie gerne mal die Hand reichen?
Ich würde gerne Angela Merkel die Hand reichen.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Da sind Sie der Erste, weil darf ich Ihnen sagen.
Ja, nein, weil mich interessiert hat, wie stark sie ihre Hände einsetzt, indem sie sich einsetzt. Diese berühmte Merkel-Raute hat ja nur ein Symbolgehalt. Ich gebe euch die Rahmung vor, ich mache das Framing. Das ist eine sehr interessante Geste, die sie hat. Zugleich war ja doch ergreifend zu sehen, wie sie eine Zeit lang diese Zitteranfälle hat, die sie Gott sei Dank offenbar nicht mehr hat. Das auch nicht runterzuspielen, nicht rauszuschneiden und so, das hatte schon ein gewisses Moment an Größe. Und dass wir seit 16 Jahren von einer Frauenhand gewählt haben, also die ich nicht gewählt habe, das tut aber gar nichts zur Sache. Also
ja, nein, nein, das spielt ja keine Rolle. Ja. Allein der Umstand.
Oder sowas. Ja. Ja, würde ich gerne, gerne, liebe Angela Merkel, wie haben Sie es geschafft, mit weiblicher Hand 16 Jahre doch so zu reagieren, dass auch Leute, die Sie nicht gewählt haben, Ihnen ein hohes Maß an Respekt entgegenbringen.
Ja, bin ich auch der Meinung. Ja. Hand aufs Herz, was war Ihre emotionalste Berührung?
Let's talk about sex. Das ist keine originelle Antwort, aber
ja,
natürlich, ja.
Okay. Und zum Schluss, Ihre Hände mögen am liebsten?
Ein Pferd streicheln. Ich sehe nicht so sportlich aus.
Ja.
Zügel in der Hand halten, ein Pferd streicheln, durch die Mähne eines Pferdes fahren. Wenn man eben doch so einen Schreibtischberuf hat, so einen schönen Bücher verfasst und auf die Tastatur eines Laptops einschlägt, dann ist es ein unglaublich gutes Antidot, Kontakt, handfesten Kontakt mit dem Pferd zu haben.
Ja, ja. Also,
seit 10 Jahren reite ich nicht mehr.
Ja.
Aber habe das jahrzehntelang gemacht als Hobbyreiter.
Ja, ja, ja. Hat ja auch zu tun mit erdig sein.
Ja, also, das ist auch Pferdefell.
Ja.
Wunderbar.
Ja, ja. War selber Reiter. Ja, kann
auch
ich das genau nachvollziehen?
Ja, ja. Ja.
Professor Hirsch, ich muss schon fast sagen, lieber Professor Hirsch, weil es hat mich wirklich gefreut, dass ich hier sein darf, dass Sie sich so geöffnet haben, dass Sie einem Allgäuer nicht nur zugehört haben, sondern auch die Fragen verstanden haben und dann dementsprechend umgesetzt haben und mir mehr geantwortet haben, als ich eigentlich erhofft hatte. Und ich möchte mich herzlich bedanken für dieses Gespräch, war sehr eindrucksvoll.
Ich danke für Ihr Interesse. Bin gespannt, was da handfest da rauskommt.
Und alles Gute für Sie weiterhin.
Danke, für Sie auch.